Und wir hatten uns für heute Nachmittag die Texte aus Johannes 21 vorgenommen. Und da geht es um diese neue Berufung des Petrus, nachdem er Christus verraten hat, Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, kommt es in Johannes 21 zu dieser Begegnung. Und ich lese mal den Text in Johannes 21 folgende. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberius. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kanaan in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Also sieben, mehr als die Hälfte der Jünger packten ein und gingen angeln. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon am Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes zu Petrus, Johannes 21, Vers 7, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht ferne von dem Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun an Land stießen, sahen sie ein Kohlefeuer und Fische darauf und Brot. Soweit einmal, und ich würde gerade noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Auszeit, die wir an diesem Tag haben dürfen. Wir danken dir für Frieden und Ruhe in diesem Land, dass wir immer wieder uns besinnen dürfen, dass wir ohne Angst vor Verfolgung uns versammeln dürfen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Halle, für das Dach über dem Kopf. Wir danken dir für die gute Verpflegung und die Gemeinschaft, die wir genießen dürfen. Und wir wollen dich noch einmal bitten um Aufmerksamkeit, Wachheit, dass du uns ansprichst, dass du dein klares Wort in unseren Verstand hineinlegst und in unser Herz und in unser Leben, dass wir in der Nachfolge bei dir bleiben und zum Segen für andere Menschen werden. Amen. Ja, es geht um Nachfolge und das mit neuer Kraft. Die Frage ist, gibt es so etwas wie ein Scheitern? Gibt es etwas wie ein Versagen bei Petrus? Ja. Er hat Jesus verraten. Und das muss jetzt nicht bei uns gleich der Verrat sein, aber es gibt auch immer wieder in geistlichen Karrieren und Lebenslaufbahnen immer wieder so ein gewisses Scheitern oder Stutzen oder Innehalten oder Kollabieren. Das kann mal ein Verrat sein, es kann mal tiefe Sünde sein, in die man fällt. Es kann ein Verleugnen sein, es kann ein frustriert sein in der Arbeit, es kann ein verbittert sein. Letztens eine Gemeinde besucht und da haben sie älteren Diakone und Ältesten verabschiedet. Die 70-Jährigen und die 40- bis 50-Jährigen haben übernommen, und innerhalb einer Legislaturperiode, innerhalb von 4 Jahren waren alle Älteste kollabiert. Sie guckten mich irritiert an und sagen: Das verstehen wir nicht. Gott hat die Ältesten eingesetzt. Wieso gibt er da keine Kraft? Wir waren komplett am Ende und haben alles aufgegeben und haben dann rumgesucht, wen sie zum Leiter nehmen, und haben dann einen 23-jährigen Theologieabsolventen genommen als Ältesten. Jetzt musste er das Schiff lenken. Es gibt Situationen, wo man nicht weiter kann, wo man krank wird, wo man stagniert. Einen guten Freund, der durch die Mission gegangen ist, durch Verfolgung gegangen ist und der letztens bei einer Sitzung sagte: Ich bin alle. Seine Frau ist verstorben vor 2 Jahren an Krebs und es war seine große Stütze, und es ging noch weiter und irgendwann ist er kollabiert. Und Es ist nicht so, dass er vom Glauben abgefallen ist. Darum geht es gar nicht in diesem Problem. Und er bezeugte, ich weiß in allem, Christus hält mich. Und das ist ein gutes Zeugnis. Aber er ist erstmal weg vom Fenster. Und da ist die Frage, gibt es eine zweite Chance? Wie kommt man wieder zur Kraft? Wie kommt man wieder in diese Stärke der Nachfolge hinein? Und wir beobachten, dass wie Jesus seinen Jüngern neu begegnet. Und das erste ist eben diese neue Begegnung mit ihm. Und er findet sie im Alltag. Das finde ich sehr schön. Die Jünger sind unterwegs, sie fischen, sie machen das, was ihr Beruf ist. Und er trifft sie nicht am Sabbat, er trifft sie nicht in der Gebetsgemeinschaft, er trifft sie im Alltag. Und ich finde das schön und ich freue mich, wenn Gott mir im Alltag begegnet. Begegnet Gott ihnen im Alltag? An der Aldi-Kasse, plötzlich ein Gespräch, mitten im Rewe-Erkauf, Cafeteria, mittendrin. Der Nachbar kommt und plötzlich steht man im Seelsorgegespräch. Oder man trifft jemand, den man lange nicht mehr getroffen hat, einen Schulkameraden. Jemand, der lange nicht in der Gemeinde war und der was Fröhliches erzählt und das einen wieder aufbaut. Haben Sie Christusbeziehung, haben Sie Jesusbegegnung im Alltag? Oder ist es komplett zum Erliegen gekommen? Jesus sucht uns im Alltag. Er geht in die Nische unseres Lebens. Er trifft sich dort, wo wir uns verkrümmeln. Dort in die Schmollwinkel unseres Lebens. Und dort kommt er hin. Und dort begegnet er uns. Und das finde ich ermutigend. Und er verharrt nicht da irgendwo und wartet, dass wir wiederkommen, sondern er kommt uns nach, er geht uns nach und begegnet uns dort, wo wir gerade frustriert und verbittert und enttäuscht dahin vegetieren. Und er stand am Ufer, Vers 4, aber die Jünger wussten es nicht. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und er spricht sie an mit seinem Wort. Und ich hatte es heute Morgen angetönt und ich möchte es noch gerne vertiefen. Wo hat Jesus die Chance, mit ihnen zu reden? Wo hören sie auf sein Wort? Haben Sie stille Zeit, lesen Sie in der Bibel, lernen Sie Verse auswendig, memorieren Sie Lieder auswendig. Ist das Teil Ihres Lebens? Ich bin erschüttert, wenn ich Leuten begegne, auch geistlichen Leuten, die nicht mehr aus dem Wort rauskommen. Dann verzweifle ich natürlich, wo kommt mein Impuls her und mein ganzes geistliches Anliegen. Und manchmal scheint es ja auch einfacher zu sein, irgend so ein Buch zu lesen und dann die nächsten halbe Jahr aus diesem Buch das Ding breit zu treten und da ein Thema rauszukriegen. Ich habe bei dem einen oder anderen Pfarrer auch immer das Gefühl, also ich kriege jetzt die Konferenz nachgekaut. Aber wo ringen wir mit dem Wort Gottes, dass Christus uns packt mit dem Wort Gottes? Wo spricht es dich an? Letztens noch wieder eine geistig reife Frau, Mittelalter, kerngesund, knackig im Gehirn. Das bringt mir nichts, ich bin davon befreit, das ist ja gesetzlich, ich brauche das nicht, stille Zeit. Das habe ich überwunden, diese Gesetzlichkeit. Es gibt mir nichts. Kann man machen. Gott hält es sowieso aus. Gott müssen wir damit nicht beeindrucken. Aber ist es nicht erschreckend, wenn wir über das Wort Gottes, was er uns an uns richtet, nichts anderes zu sagen haben, als das sagt mir nichts? Natürlich gibt es Ecken der Schrift, die sind schwer zu verdauen, aus Numeri irgendwie Geistlichkeiten rauszuziehen oder Levitikus von mir aus oder irgendwo Hesekiel. Das wird manchmal spannend. Ich verstehe das. Aber dann muss ich doch ringen, bis es wieder zu mir spricht. Nochmal der Vergleich mit meiner Frau. Es wäre doch frustrierend, wenn ich Ihnen sagen würde, ich muss heute Abend meine Frau noch anrufen. Das bringt mir nicht so viel, ich sehe sie und es reicht auch, wenn ich einmal in der Woche mit ihr rede. Dann würden sie sagen, Stefan, du hast ein Problem. Und da durchzubringen, ich hoffe, das Wort Gottes ist lebendig und spricht sie an. und ist eine Kraftquelle in ihrem Leben. Ich hoffe das. Ich habe da hier an diesem Punkt Bill Hybels noch dran. Und er sagt in seinem Buch Aufbruch zur Stille, sagt er, wo hat Gottes leise Stimme in unserem hektischen Leben noch Platz? Und das ist für mich der das ist der Schlüssel geworden zum Gebet und zur Geistlichkeit. Ich mache stille Zeit und man kann stille Zeit machen, aber das war ein Leben lang auch so oft, dass ich dann sagte, Herr, ich habe jetzt eine halbe Stunde und an dem Tag hatte ich mich zu lang rasiert oder da war jemand noch im Bad, ich habe 5 Minuten verloren, dann habe ich schnell gefrühstückt und dann sage ich, Herr, du musst mir, also heute gibt's nur 25 Minuten, aber jetzt flott. Und dann wird schnell gebetet, Amen, was war die Lese, runtergehauen, schnell was aufgeschrieben und Gebet und segne alle Menschen und go. Wie machen Sie stille Zeit? Und ich habe festgestellt, ich bin manchmal unter Druck und ich musste neu lernen, früher aufzustehen. Ja, dann hat man Kinder und jetzt ist man sowieso über 50, jetzt läuft das langsam. Aber als Student war das hart. Aber morgens die Stille zu suchen, um zu sagen, ich habe genug Zeit. Freuen Sie sich auf die Zeit mit Gott oder im Urlaub oder wenn mal kein Termin ansteht oder am Samstag oder am Sonntag. Irgendwann, wenn der freie Tag ist am Montag, wo ich sage, heute stört mich keiner und ich fange an zu lesen. Und ist das nicht schön? Haben Sie das mal erlebt? Ich mache das immer mit einem schönen Kaffee. Und letztens habe ich mich ein paar Mal ertappt, da ist die Kaffeekanne noch halb voll, der Tasse. Weil ich war so reingesaugt in das Geschäft. Ich war so hin und weg und auf einmal war die halbe Stunde rum. Ich gucke und der Kaffee war kalt. Passiert mir nie. Kaffee gegen Bibel, aber manchmal schon. Wer gewinnt? Sind Sie so reingenommen in das Wort Gottes, dass es lebt? Und Bill Hybels sagte an dieser anderen Stelle, die meisten von uns sind nämlich viel beschäftigter, als unserer geistlichen Gesundheit gut tut. Wo hat Gottes Wort noch den Raum? Lebt es? Berührt es Sie? Wir sind in der Verkündigung. Was verkündigen wir? Wir verkündigen Gottes Wort und nicht Lebensweisheiten, wie man sein Leben in den Griff kriegt und solche Verbesserungsmaßnahmen oder Selbstoptimierungsdinge. Das kann die Welt eh viel besser. Aber was sie nicht hat, ist Gottes Wort und deshalb müssen wir Gottes Wort können. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich jogge gern. Und einmal wollte einmal Marathon laufen, aber ich habe auch 4 Kinder. Und bin verheiratet, natürlich gehört da die Frau dazu. Und dann, aber den Marathon, das macht man nicht mal so. Indem man jeden Tag 10 Minuten läuft und sagt, morgen laufe ich dann die 40 Kilometer, 42. Das muss man üben. Und ich habe einen Übungsplan und dann muss man dann 3-4 Tage die Woche laufen für 30, 40 Kilometer. Dann so aufbauend irgendwann in die Region. Das heißt, du läufst dann da stundenlang. Und ich war ja verheiratet und meine Frau ahnte nicht, was auf sie zukommt. Und ich habe gesagt, das wär ein schönes Geschenk, wenn ich einen Marathon laufen dürfte. Und sie sagte ja, weil sie nicht wusste, was das heißt. Und dann habe ich stundenlang auch zum besseren Gewissen auch Predigten gehört, so die ersten 1-2 Stunden. In der 3. Stunde war ich so durch den Wind, da habe ich ja auch nichts mehr gehört. Aber 2 Stunden konnte ich immer gut meine Prediger hören. Und dass ich so ein bisschen mein schlechtes Gewissen beruhigt habe und dann bin ich dann da so gelaufen. Ich liebe das Laufen. Am Ende hat mich meine Frau verabschiedet, wenn es zum Marathon ging, sagt, wenn es dir Spaß macht. Also sie hat das nicht verstanden. Aber ich laufe gerne. Und ich jogge jetzt nicht mehr so lange, aber immer so 5 bis 10 Kilometer und so. Und manchmal gibt es auch Tage, da habe ich keinen Spaß. Da ist es windig oder neblig oder trübe und dann fühle ich mich nicht so. Und dann ist das aber mein Lauftag. Ich mache es nicht jeden Tag, sondern alle 2 Tage und auch nur noch 1 Stunde. Und dann gehe ich raus, hol frische Luft und ich laufe kein Kilometer, keine 5 Minuten. Dann liebe ich das. Den Wind und Regen im Gesicht und Matsch unter den Füßen. Und, herrlich. Und da sagte ich, wie konnte ich je am Laufen zweifeln? Das ist so schön. Und ich komme euphorisch zurück und stehe in der Dusche und alles ist wunderbar und ich bin wieder bereit für den Rest des Tages. Da muss man manchmal durchbrechen, aber es ist doch was Schönes. Brechen Sie durch das Wort durch, bis es Ihnen Freude macht. Ich hoffe. Und Jesus spricht Sie an und Sie erkennen ihn wieder. Und dann fragt er, habt ihr nichts zu essen? Das ist nett. Und sie antworten, nein. ehrliche Antwort. Die Frage, ich bekenne die ungestillten Lebenshunger, die in mir drin sind. Hast du nichts zu essen? Und ich glaube, manchmal müssen wir ehrlich werden mit uns. Und da schwingt immer noch so viel Lebenshunger mit. Da schielt man dann auf die anderen Frauen und die Sekretärin und die anderen und dies und das und dann die eigenen Kinder. Dann schielt man auf die 5 Kinder und man hat nur 2. Dann schielt man auf das Nachbarvilla, das Nachbarhaus, was gebaut wird und was, wo er schon wieder ausbaut und jetzt kommt noch ein Carport dran. Dann schielt man auf den Urlaub, den den anderen machen kann. Den Besitz, diejenigen, die immer essen gehen, die immer rausgehen, immer frei haben. Wo der Mann schon um 12 von der Arbeit kommt. Und ich sage, das will ich auch. Und dann aufpassen, dass man diesen Lebenshunger nicht falsch stillt, sondern zu Gott zurückkommt und sagt, Herr, ich habe Hunger. Da sind immer noch diese Bedürfnisse in meinem Leben. Und da ist nicht nur mein ungestillter Lebenshunger, sondern da ist auch der Mangel. Da ist der Mangel an Liebe und Treue, habe ich es mal genannt. Selbst was Petrus erlebt hat, ich war nicht treu genug, ich habe nicht genug geliebt. Und das ist doch auch etwas, was wir bei uns in unserem Beruf haben. Wir können viel predigen, das macht uns Freude. Wir können viel studieren, das macht dem einen oder anderen Freude. Wir können Jugendarbeit machen, wir können diakonisch arbeiten, wir können unser Leben hingehen. Aber sind wir getrieben mit einem brennenden, liebenden Herz? Ist das wirklich die Liebe? Und da mangelt es manchmal. Ich komme noch aus einer Ecke, wo es Pflicht ist. Da ist es Pflicht, da ist der Gast. Den hilft man. Da ist man da. Da geht man hin. Aber es ist Liebe. Und das ist die große Frage. Und haben wir das zusammenzukriegen, was wir an Mangel haben, auch an seelischer Not, im inneren Mangel und dem, was wir glauben und bekennen. Und da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und das ist eine ganz interessante Sache. Da sagt er auf der Seite 19, berichtet er, wie das eben so ist. Da war seine Frau und sie war mit ihm, er ist Pfarrer gewesen in der Gemeinde in Amerika und er war mit seiner Frau dort tätig und dann haben sie gepredigt und da kam Besucher, ein Ehepaar und er blickte so rüber, das kennt man vielleicht so in diesen Familien, ich bin einer, ich erhole mich, wenn Gäste da sind, wenn Menschen da sind, ich könnte die Tag und Nacht einladen. Meine Frau sagt dann immer, mal langsam. Und dann weiß ich das inzwischen schon, ich bin ja schon länger verheiratet und dann gucke ich immer schon rüber mit einem fragenden, Klammer, informierenden, drängenden Blick, Klammer zu, dass wir doch da mal die Gäste einladen sollten. Und dann macht meine Frau das auch ganz lieb. Und in dem Fall war das auch so und dann kam das Ehepaar dahin und sie haben dann stundenlang geredet und das war dann kein gutes Gespräch, sondern es war eigentlich nur ein Monolog von dem einen Gast. Und die Blicke der Frau wurden immer trüber und das kennt man auch manchmal, wo man denkt, das war jetzt nicht so optimal. Und dann sagte die Frau, wo ist denn unsere 3-jährige Tochter? Und dann sagte ich, geh mal gucken. Und dann guckten sie und dann stand die Kleine im Schwimmbad. Die ist da reingegangen und ist dann rübergeklettert und stand auf ihren Zehenspitzen mit dem Wasser bis zum Kinn. Und sie hätte ausrutschen können und wäre gestorben. Und jetzt sitzt er in dieser Zwickmühle, dass auf der einen Seite er seiner Gemeinde dient und diesen Menschen, auf der anderen Seite seine Familie fast verloren hätte. Wie kriegt man das zusammen? Und das ist schon diese Frage, wie kriege ich meinen Dienst und meine Familie, wie kriege ich meine Beziehung zusammen, wie kriege ich die in Harmonie? Wie kriege ich das, dass meine Kinder sagen, Papa, du schwätzt da draußen, aber hier zu Hause machst du es nicht. In der Gemeinde predigst du das große Halleluja und du denkst an jeden Menschen und beim eigenen Essen zum Mittag heißt es Amen, haut rein. Versteht ihr? Sind wir seelisch da in diesem Ausgleich? Passt das, was ich offiziell vertrete und was ich privat lebe, zusammen? Ist da eine Harmonie? Finde ich ganz, ganz schwierige Frage. Und was bei ihm ganz krass war, dass Gary dann sagte, seine Frau sagte ihm dann, eines Abends kam sie ins Zimmer und sagte mit ruhiger Stimme, Pete, es ginge mir besser, wenn ich allein wäre, als weiterhin mit dir zusammen. Ich steige aus dieser Achterbahn aus. Ich liebe dich, aber ich weigere mich, weiter so zu leben. Ich habe gewartet. Ich habe versucht, mit dir zu reden. Du hörst nicht zu. Ich kann dich nicht verändern. Das musst du selbst tun. Und übrigens, was die Gemeinde angeht, in der du Pastor bist, ich steige da aus. Es lohnt sich nicht, einer Leitung wie deiner zu folgen. Bam! Da würde ich rot anlaufen und sagen, Schatz, und dann kommt es wieder. Bin ich echt und sag, wie geht's meinem Partner da drin? Oder bin ich nur auf mein Ansehen bedacht? Schatz, wie sieht denn das aus, wenn du jetzt die Gemeinde verlässt? Kriegen wir das zusammen? Habe ich diese Liebe für meinen Nächsten, für meine Arbeit, für meine Mitarbeiter, die können auch Geschichten erzählen, und für meine Kinder und für meine Frau und für meine Eltern und die fragen, kriege ich das zusammen? Kommt meine Seele hinterher? Und die Jünger sagen, nein, wir schaffen es nicht. Wir sind hungrig. Und dann kommt es zur erneuten Hingabe, und das ist das Schöne. Und die erneute Hingabe ist eine ganz spannende. Da heißt es, es gibt dort die Scham vor Jesus, das heißt, er zieht sich wieder das Gewand an. Und dann gibt es die Sehnsucht nach Jesus, dass er eigentlich bei Jesus sein will. Und das ist so manchmal, wo man uns ertappt, wo ich auf der einen Seite so voller Scham bin, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr. Ich schmeiß das Ganze hin, ich bin ein Versager. Was soll ich noch machen? Da stehe ich manchmal morgens im Spiegel und denke, sag mal, du hast schon wieder so versagt. Es gibt es nicht regelmäßig, aber so regelmäßig alle 5 Jahre oder so haue ich mal so rein ins Fettnäpfchen, dass ich denke, was willst du den Menschen eigentlich noch bringen? Und dann guckt man sich im Spiegel an, dann denkt man, damals war ich 40, dann denke ich, Mann, du machst dieselben Fehler wie mit 14. Jetzt bin ich 50, jetzt sage ich dieselben Fehler wie mit 15. Wenn es dann wenigstens noch intelligente oder geistliche Sünden wären. Ich habe statt 2 Stunden stille Zeit nur 1,5 gemacht. Ich Sünder. Das wäre doch mal da, wäre doch mal toll. Aber das sind so die billigen Dinge. Man war zu ausgelassen beim Fest, man hat zu blöd geredet über andere Menschen, man hat Dinge geguckt, die man nicht hätte gucken sollen. Man war verbittert über den nächsten Mal, einen Krieg vom Zaun gebrochen in der Familie. Und dann gucke ich mich in den Spiegel an und will am liebsten, ich gehe ins Bett und komme nie mehr raus, geschweige denn jemals wieder predigen. Und zwischen Scham und Herr, ich will zu dir, bin ich hin und her gerissen. Und Petrus macht genau das Richtige, er springt Jesus entgegen. Und ich hoffe, dass wir das immer wieder tun, den Sprung zu Jesus, egal wie und egal, was andere Leute denken. Und dann passiert was ganz Eigenartiges. Dann kommt Petrus an der Seite an und was sieht er dort? Und das ist sehr schön, er sieht Fische und Brot. Was eigentlich witzig ist, dass ein Fischermann draußen fischt und nichts fischt und ein Zimmermann ist am Ufer und hat alles bereitet. Christus hat die Lebensfülle, er ist die Lebensquelle. Jesus gibt das, was wir brauchen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nee, wir haben nichts zu essen. Er sagte, dann habe ich das für euch. Jesus gibt dir das, was du brauchst. Klammer auf, nicht das, was du willst. Mein Porsche Panamera, wird es wohl nicht geben. Aber ist auch nicht nötig. Aber kriege ich genug, ist auch meine Kräftehaushalt in Ordnung? Kriege ich genug Kraft oder bin ich nur am Geben? Ich muss darauf achten, dass mein Kräftehaushalt stimmt. Ich kann erst geben, wenn ich genug empfangen habe. Und ich muss zu Christus kommen und er gibt mir, was ich brauche. Und er sieht das Kohlefeuer und das habe ich mit Lebensfreude umschrieben, denn das Kohlefeuer irritiert natürlich den Petrus. Wo war das letzte Mal, wo er das Kohlefeuer gesehen hat? Beim Verrat. Und Jesus bringt ihn ganz dezent wieder an den Punkt seines Versagens zurück und er muss Dinge aufarbeiten. Ja, Sünde muss bekannt werden. Ja, es muss einmal geklärt werden, diese Sache. Aber dann kommt Vergebung und Vergebung führt zur Kraft. Habe ich dahinter geschrieben, das fehlt noch. Vergebung führt zu Kraft und Freude. Und ich habe Jesaja 33, Vers 24, einer meiner Lieblingstexte im Jesaja. Gibt's ja schöne, aber das ist einer der schönsten für mich. Und keiner Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Sprich, Sie würden sagen, sie sind schwach, wenn sie noch Sünde hätten. Aber dadurch, dass sie keine Sünden haben, dadurch, dass sie die Vergebung der Sünden empfangen haben, sind sie nicht mehr schwach, sondern stark. Sünde schwächt, Vergebung macht stark. Und ich erlebe in meinem Leben bisher, und das sind meine jungen 52 Jahre, die ich habe, vielleicht ist es ein Mangel meines Erlebens, aber ich kann bisher bekennen, der größte Energieräuber meines Lebens sind nicht so sehr finanzielle Sorgen oder irgendwelche Probleme oder ein Coronavirus oder dies oder das. Der größte Energieräuber meiner Freude und Kraft ist meine Sünde. Wo ich mit Gott im Konflikt bin, wo ich Dinge gemacht habe, die nicht in Ordnung sind, wo ich mich mit meiner Frau, meinen Kindern oder meinen Angestellten, wo ich da schuldig geworden bin. Und das klaut mir die Energie. Und wenn ich mit Gott im Frieden bin, wenn ich mir die Vergebung habe zusprechen lassen, wenn ich Frieden habe mit meiner Frau, dann kann ich morgens zur Arbeit gehen. Hoppla, jetzt komme ich Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen. Und das ist genau diese Jesaja-Stelle. Und Gott vergibt uns. Und dann stehe ich, wie gesagt, morgens da an dem Spiegel und will am Ende manchmal nicht raus. Und da sagt der Herr, dann fängt er mit mir so ein kleines Gespräch an. So, was predigen wir dann so immer? Ich sage, ich predige, dass du der Retter der Welt bist. Und was noch? Dass du der Vergeber der Sünden bist. So. Und du willst jetzt mit deinen Sünden wieder ins Bett, oder was? Nein, die bekenne ich und aber es ärgert mich, dass ich es schon wieder gemacht habe. Ich sage, das wissen wir, aber du hast jetzt bekannt und es vergeben, oder? Ich sage, ja, Herr, aber ich fühle mich jetzt nicht so. Und da sagt der Herr Jesus, ach so, aufs Gefühl kommt es jetzt an. Ich sage, ja, aber du weißt schon. Und ich, da sagt der Herr, habe ich dir jetzt die Sünden vergeben? Ja. Was hindert dich daran, wieder zu predigen? Ja, nichts. Ja, dann mach's jetzt auch wieder. Und die Frage ist, glaube ich, was ich glaube? Das ist meine Frage. Glaube ich, was ich glaube? Glaube ich, was ich verkündige? Ich verkündige, dass Jesus mir vergibt. Ja, dann lass mich doch gehen. Und dann darf ich wieder reden. Und der Psalm vom David 51, der sagt das wunderbar. Ich habe es da hingeschrieben. Ich will den Übertretern deine Wege lehren. Das war, nachdem er diesen Ehebruch gemacht hat. Herr, vergib mir. Reinige mich mit Hyssop, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und am Ende steht, und ich will jetzt den anderen deine Wege lehren. Bei der größten Sünde erfährt er so eine Vergebung, dass er wieder die Kraft kriegt, andere zu lehren. In der Nachfolge Jesus, das wunderbare Vergebung, haben Sie noch Kraft zu lehren? Oder sind wir gemutet, sind wir ausgeschaltet durch die Sünde, weil sie noch nicht bekannt ist und wir wagen nicht in diese Ecke zu gehen, weil sie uns selbst betrifft. Lass uns diese Ecken ausleuchten mit der Vergebung Christi und dann können wir wieder predigen. Meine Zunge, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühre. Herr, tue meine Lippen auf. Und dass wir wieder reden können. Das ist elementar und er sieht das Netz voller Fische, was sie reinziehen. Gott ist die Lebensfülle selbst. Und das ist eben das Wunderbare, was wir schon mehrmals hatten. Gott braucht uns nicht, von Magnus Malm. Und das ist das Wichtige. Gott sagt, ich mach dir das Netz voll. Ich mach dir das Netz voll. Du weißt es nicht, du kannst es nicht. Und das ist ein Fischer, das ist ein Profi. Und ich glaube auch, wir Prediger, ich muss das für mich immer wieder neu lernen. Auch wenn ich es jetzt kann, auch wenn ich jetzt das gelernt habe, auch wenn ich studiert habe, auch wenn ich schon weiß so ein bisschen, wie man was macht, das bringt nichts, wenn Gottes Segen nicht drauf liegt. Und Gott ist der Einzige, der es kann. Und das müssen wir lernen. Und es ist erschreckend, wie auch viele Fromme auf einmal kalte Füße kriegen, weil gut zu sagen, Gott macht das und ich vertraue Gott, wenn eitler Sonnenschein ist und ein schönes, leises Lüftchen weht, ist einfach. Aber wenn der Sturm kommt, dann zu sagen, ich vertraue Gott, das ist die große Kunst. Wenn die Finanzen bergab gehen, Personal bergab geht, Gäste plötzlich bergab gehen, da die Ruhe zu behalten. Ich bin froh, dass ich einen Vorstand habe, der nicht komplett nervös wird, wenn mal die Bibelschulzahlen mal rauf oder runter gehen. Die uns diese Beinfreiheit lassen, die uns die Freiheit lassen, auch Glauben zu praktizieren. Und das liegt nicht nur an mir und meinem tollen Zentrum und den Mitarbeitern, sondern auch am Vorstand, der die Nerven behält. Und Magnus Malm, der schreibt das hier mal hin und sagt, der vergleicht das aus Jesaja 41 und er sagt dort, der Meister nimmt den Goldschmied fest an die Hand und sie machen den Hammer des Blech glatt auf dem Amboss und sprechen, das wird fein stehen und machen's fest mit Nägeln, dass es nicht wackeln soll. Jesaja 41, Vers 7. Sie kloppen einen Götzen und machen ihn fest, dass er nicht wackelt. Das ist die Aufgabe dem Götzen gegenüber, zu sehen, dass er nicht wackelt. Gott aber rum, der Echte, dreht's um. Der sagt, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich bei der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Und Magnus Malm weist darauf hin, leben wir unseren Glauben, dass wir das Gefühl haben, wir müssen Gott festmachen, dass er nicht wackelt? Oder leben wir in der Entspanntheit zu wissen, dass Gott mich festmacht, dass ich nicht wackel? Das eine ist Götzendienst, das andere ist Gottesdienst. Beides klingt sehr fromm. Und das wissen wir, das predigen wir, aber ist das in unserer Emotion drin? Ist das in unserer Seele? Ist das eingetriggert? Ist das in unsere Poren hineingekommen, dass wir leben, unser Glauben so gestaltet ist, dass wir nicht an irgendetwas festhalten, festhämmern, dass es nicht fällt? Meine Jungschar, mein Missionskreis, mein Hauskreis, meine Gemeinde, mein Missionswerk, wenn ich das nicht halte... Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich so den Anflug des Größenwahns hatte, als ich mein Abitur, mein Goethe-Gymnasium verließ, dachte ich, jetzt verlässt der letzte aufrechte, bekennende, treue Christ dieses Etablissement. Und er sagt, jetzt komm du mal wieder runter. Und dass er mich runterholt und sagt, nee, du musst hier nichts festhalten, nicht aufrechterhalten, sondern ich halte dich fest. Fühlen Sie sich gehalten bei Gott, dass er das Werk festhält. Er hat noch ein paar ganz interessante Dinge drin, da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Halten Sie Gott oder hält Gott Sie? Sind Sie da entspannt? Wie bei der Ernte, was wir heute Morgen gesagt haben, er holt Arbeiter in seine Ernte. Können wir das immer wieder trennen? Es ist sein Werk. Was nicht heißt, ich werde faul. Ich bringe mich voll ein. Aber es ist, am Ende ist es Gottes Verantwortung. Am Ende ist Gott der Herr der Gemeinde, Gott der Herr meines Missionswerks und Gott der Herr meiner Familie. Ich habe nichts in der Hand. Aber das ist enorm entspannend. Ich habe da schon ein paar Fragen drunter, aber die werden wir jetzt nicht besprechen, sondern ich gehe gleich zu Römisch 5, gleich in die nächste Seite. Und da geht dieses vertrauliche Gespräch weiter. Und das kommt dieser Nachfolge. Und jetzt kommt dieses Kernstück, wo Jesus Petrus dreimal fragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Das ist ein sehr emotionales Gespräch. Ich gehe da nur ganz kurz durch, weil das ist nicht der Schwerpunkt, wo ich hin will. Es ist ein sehr emotionales Gespräch, es ist eine persönliche Frage. Hast du mich lieb? Das sollten wir uns auch merken. Am Ende unseres Lebens wird Gott nicht fragen, hast du alles gemacht, sondern er wird eine Frage stellen, hast du mich lieb? Herr, ich habe gegründet, ich habe ein Buch geschrieben, 15 Bibelschuljahrgänge betreut. Hast du mich lieb, fragt der Herr. Ja klar, na klar, natürlich, nur für dich. Nee, hast du mich lieb. Und da muss ich mich immer wieder runterholen. Und in die Auszeit gehen, in die Stille gehen und sagen, Herr, du musst mir wieder wichtig werden. Ich muss meine Urberufung wiederfinden, mein Verknalltsein, als ich 17, 18, 20, 25 war und für dich brannte. Hast du Jesus lieb? Spüren Leute, dass wir Jesus lieb haben? Oder spüren die Leute nur unsere Aktion? Sehen sie unsere Liebesbeziehung oder sehen sie nur unsere Beschäftigung? Wir sind so fromm beschäftigt. Aber sehen sie meine Beziehung zum Allmächtigen? Sehen meine Kinder einen Vater, der verrückt ist und hin und her husselt und das macht und für nichts Zeit hat? Oder sehen meine Kinder, dass ich meinen Herrn lieb habe und dadurch auch sie lieb habe? Wenn Sonntag zur Arbeit geht, zum Gottesdienst geht, ist ja nicht meine Arbeit, ich fahre zum Gottesdienst. Was sehen die Nachbarn? Ich stehe dann da immer so um 9:55 mit aufheulendem Motor, weil ich habe gesagt, Leute, kommt bei. Und wie das so ist in der Familie, bis die mal beikommen. Und wenn es dann nicht schnell genug geht, nach 2 Minuten fange ich auch an zu hupen. Erst dezent, dann immer lauter. Und mit quietschendem Reifen, weil ich schon weiß, wir werden wieder zu spät kommen und die Gemeinde ist hinten und alles ist voll. Wir müssen entweder ganz nach vorne oder von hinten neue Stühle stellen und die Ältesten regen sich wieder auf und ich bin auch Prediger und die wüssten, dass ich es wissen müsste und ich krieg's nicht hin. Boah. Und dann brettern wir los und das ganze Spiel wiederholt sich rückwirkend. Kurz vor 12:30 mit quietschenden Reifen landen wir an, springen aus dem Auto wie das A-Team, um zum Essen zu kommen, rechtzeitig. Und die Nachbarn gucken aus dem Fenster, oh, ich glaube, die waren im Gottesdienst. Was sehen ihre Nachbarn in ihnen? Was sehen die Familienangehörigen, die Eltern in ihnen? Beschäftigung oder dieses Liebesverhältnis? Und Petrus ist da ganz ehrlich und sagt, du weißt, es geht nicht um Performance, sondern um persönliche Beziehung. Es geht nicht um Leistung, sondern um Liebe. Es geht noch nicht mal um Sündlosigkeit. Es geht gar nicht um die Menge oder die Qualität meiner Sünde. Weder Quantität noch Qualität meiner Sünde ist das Entscheidende, sondern der Umgang mit meiner Sünde. David war ein großer Sünder, aber der hat den perfekten Umgang, indem er immer zu Jesus kam. Wir arbeiten so an unserer Perfektion und laufen an Jesus vorbei. Bringt nichts. Und dann kommt ihr ermutigende Gespräch, dass Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Das ist eben das. Ich bin dir wieder gut und ich setze dich wieder in den Dienst ein. Machen Sie das mit großer Freude, Ihren Dienst. Mit der Gewissheit, Gott ist mir gut. Ich mag das, Gott ist mir gut, meine Frau und ich, sagen wir mal so, wenn wir manchmal eine Diskussion haben, dann will ich abends in Ruhe schlafen. Vor allen Dingen, wenn ich Prediger bin, weiß ich ja schon, man soll dann auch im Frieden wieder einschlafen, damit es am nächsten Tag weitergeht. Und wenn dann am nächsten Tag noch Sonntag ist, dann muss es noch schneller gehen. Also irgendwann kurz vorm Einschlafen sage ich dann, Entschuldigung. Und dann sagt sie auch, okay. Und dann sage ich, ja, okay. Und Entschuldigung ist schön, Entschuldigung ist wie, vergeben ist nett, aber ich merk's mir. Ich merk's mir, das kommt in den Keller und wenn du nochmal das Argument holst, dann hole ich das auch wieder raus. Also das ist so vergeben und Entschuldigung. Und bevor ich dann einschlafe, sagt plötzlich meine Frau, das kommt komischerweise immer von meiner Frau, sagt, sind wir uns wieder gut? Und da sage ich, ja, das ist noch besser, oder? Verstehen Sie das? Vergeben ist gut, aber sind wir uns wieder gut? Wow! Das ist so nach dem Motto, wie war da was heute? Nö. Also alles, es ist super. Es ist alles weg. Da kommt auch nichts in den Keller, da wird nichts mehr hochgeholt. Die Luft ist geklärt. Das neue Blatt Papier ist weiß und rein und wir können neu durchstarten, als wäre nichts gewesen. Ist das nicht toll? Sehen Sie, und viele Leute wissen, Gott hat mir vergeben, aber sie leben nicht in dem Motto, Gott ist mir gut. Akademisch wissen wir, dass Gott hat mir vergeben. Ja, klar, dafür ist er gestorben. Wir beten das jedes Mal, wir feiern das im Abendmahl und ich komme in den Himmel und das ist die Gewissheit und das ist alles gut. Aber irgendwie, und dann kommt noch der gruselige Satz, das kann ich mir selbst nicht vergeben oder jetzt muss ich auch erst mal ein Jahr auf Fernsehen verzichten, mich kasteien, viel mehr beten und spenden und vielleicht mag mich Gott wieder. Aber Gott ist dir gut, wenn es beseitigt ist. Leben Sie nach diesem Motto oder nur nach dem Motto, mir ist vergeben. Und er zeigt, wie gut er ist, dem Petrus meint, indem er sagt, jetzt gebe ich dir sogar die Aufgabe wieder, du darfst wie der Hirte sein. Machst du das mit Freude? Oder reibst du dich noch immer an deinen Sünden oder an dem, was du mal jemandem gemacht hast oder andere dir? Bringst unter die Vergebung, klärst, atme auf und komme wieder in die Freude deines Amtes hinein. Und weide deine Schafe. Gott ist dir gut. Das ist die neue Würde, habe ich dahin geschrieben. Und ein ermahnendes Gespräch. Und dann sagt er, du wirst allerdings am Ende dahin gehen, wo du nicht hin willst. Und du wirst geführt. Und das wird auf uns alle zukommen, dass wir es irgendwann nicht mehr im Griff haben. Bin ich mir dessen bewusst, dass Gott mich im Griff hat und dass er mich führen lässt und ich kann dagegen seine Lebensplanung nichts machen. Und jetzt kommt das Entscheiden, wo ich hin will. Und dann hat Jesus dieses ganz persönliche Gespräch mit Petrus, bringt das alles in Ordnung und sagt in Vers 19, da sagt er aber, um ihm anzuzeigen, welchen Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Jetzt sind wir langsam in der Zielgerade. Folge mir nach. Und Petrus, der diese neue Gnade bekommen hat, müsste doch zufrieden sein. Und jetzt passiert was Eigenartiges. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, und sprach, Herr, was ist aber mit diesem? Vers 21. Ha! Und das ist dieser verräterische Blick. Ich hatte gerade so ein tolles, intimes Verhältnis mit Gott und er hat mir die Sünde vergeben. Ich bin im Amt eingesetzt und ich drehe mich um und sage so, und was ist mit dem? Und es ist sowieso Johannes mein Lieblingsjünger und dem geht's ja noch besser. Der hat ja nie Probleme. Dem geht's ja ganz gut. Und das ist der verunsicherte Blick. Was ist mit dem? Und manchmal ist es der Blick geboren aus der Angst. Herr, bin ich allein? Muss ich diesen Weg allein gehen? Herr, ich würde es ja machen, aber die anderen kommen nicht mit. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Also Herr, ich würde es machen, wenn meine Frau mitkommt. Also Herr, ich würde es machen, wenn meine Ältesten das auch gut. Herr, ich würde es machen, wenn mein Freund. Und Jesus sagt, folge du mir nach. Du. Und hab keine Angst. Das ist ein verärgerter Blick. Warum geht's den anderen besser? Also im Vergleich zu, ich habe jetzt ein hartes Los. Ich bin in einer Region, wo es nicht schön ist. Ich will auch lieber in Stuttgart arbeiten. Oder in Nürnberg. Muss ich allein auf dem Land sein? Wir haben eine kleine Gemeinschaft. Hier fliegt alles auseinander. Wir haben noch nicht mal einen Bäcker mehr im Dorf. Muss ich hier allein sein? Warum geht's den anderen besser? Warum hat er ein größeres Haus, eine bessere Familie? Warum wird der nie krank? Hier spricht Frust und Zorn. Und es gibt eine ganze Menge auch unter uns, die zornig sind. Gott ist ungerecht. Das kann ich mir. Ich habe ihm so gedient und jetzt ist mein Kind krank geworden. Ich habe ihm so gedient und mein Onkel ist gestorben. Und ich bin sauer. Und ein vergleichender Blick. Was machen die anderen? Und das Problem ist, wenn ich mich mit anderen vergleiche, werde ich entweder hochmütig oder ich werde niedergeschlagen. Bei den einen scheine ich besser zu sein. Und da denke ich, Herr, ich bin doch, und das schwankt bei mir, ich kenne alles, was da steht. Und manchmal bin ich in so Phasen, wo ich sage, hoppla, jetzt komme ich und ich verändere die Welt. Und dann werde ich hochmütig. Und manchmal bin ich schlecht drauf und ich kann mich nicht mal ansatzweise mit irgendwelchen Helden und Großen des Glaubens vergleichen. Und da spricht der Hochmut oder die Niedergeschlagenheit oder der Neid. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Wie komme ich aus der Nummer raus? Das ist auf der letzten Seite, indem ich auf Gott schaue. Schau nicht auf andere. Und Jesus sagt einfach zu Petrus in Vers 22, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Was geht's dich an? Manchmal sind wir so beschäftigt, die ganze Welt zu beurteilen. Wir können Leserbriefe rauf und runter schreiben in der DR. Pro und Con. Und der ist doof und der ist liberal, der ist links, der ist rechts, der ist geradeaus. Was geht's dich an? Kümmere dich um deine Sachen und bleib dran. Und fälle deine Entscheidung nicht durch die Beobachtung auf andere, sondern durch die Beziehung zu Jesus. Psalm 73, Vers 3. Ich wäre schier gestrauchelt, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. und sah auf ihr Ende. Ich mag das eher sah. Ich fing an, die Dinge vom Ende her zu sehen. Das kann ein böses Ende für dich sein, aber es ist grundsätzlich, Dinge vom Ende her zu betrachten. Aber davor steht das ins Heiligtum gehen. Gehst du immer wieder ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes mit deinem Ärger, mit deinem Zorn? Und ich habe das manchmal, dass ich tagelang über Felder und Wiesen laufe, da hört mich nämlich keiner, und mit Gott ringe. Rufe und brülle. Manchmal will ich jemandem Kopf abhauen und ich versuche das dem Herrn immer wieder zu erklären, dass der wirklich doof ist und dass das mein Recht ist. Und der Herr sagt, nee, den musst du lieb haben. Und ich erkläre es ihm nochmal. Manchmal muss ich das tagelang erklären und der Herr gewinnt aber meistens und gibt mir da nie grünes Licht. Das ist auch gut. Und ich bin für den Weg alleine verantwortlich. Ein Wort, was mir wichtig geworden ist, in Josua 24, Vers 5. Josua 24, Vers 15. Ich und mein Haus wollen dem Herrn folgen. Ich und mein Haus. Was meine Schwester macht, ist eine Sache. Was mein Bruder macht, ist eine Sache. Und wenn die alle zermürben, wenn die halbgar werden, wenn die sich nicht mehr einbringen, wenn die stille Zeit oldschool finden, ich und mein Haus. Wir bleiben bei Gott. Und wir lesen die Bibel. Haben wir jetzt schon rauf und runter gemacht. Und das steht da drin. Bleib beim Bibellesen, bleib beim Gebet, bleib in der Gemeinschaft und geh hin. Nochmal die Frage, wer ist durch dich zum Glauben gekommen? Und das gilt nicht, wen hast du in der Evangelisation eingeladen? Das ist für mich einfach oder war bei einer Konfibesprechung oder beim Pazani dabei. Sondern wen habe ich privat angesprochen? Mit wem habe ich mal gebetet? Wer ist durch mich zum Glauben? Ist kein Wettkampf, aber es ist eine Frage nach Echtheit. Und ich möchte beten, dass ich mit meinen Nachbarn ins Gespräch komme und sie zu Christus führe. Und dann bleibt dran. Gordon MacDonald sagt, was sehr schön ist, wozu wir keine Zeit haben. Aber lass uns da geduldig dranbleiben. Fazit ist, habe ich den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Und das wünsche ich euch, dass ihr auf ihn schaut und nicht auf die anderen. Dass ihr in der Nachfolge Christi bleibt. Und wenn ihr auf ihn schaut, dann werden wir fest bleiben. Nicht groß bleiben, das ist eine andere Frage, aber fest bleiben und zum Segen werden. Vielen Dank für die Einladung. Gott segne Sie in Ihren Gemeinschaften, hier in diesem Haus, wo immer Sie tätig sind. Amen.